Das Thema Baukosten ist das alles Entscheidende, was momentan, sagen wir, der Hemmnisfaktor ist für weitere Neubau von Wohnungen. Und wenn, sagen wir mal, in den Ländern das zur Folge hat, dass die Baukosten pro Quadratmeter sich reduzieren, unterstützen wir das und begrüßen das auch.
Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Sabine de Buhr, ich bin die städtebauliche Leiterin der IBA Hamburg und in unserem Podcast beleuchten und diskutieren wir unterschiedliche Facetten der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Hamburg und Berlin sind die zentralen beruflichen Stationen meines heutigen Gastes. Dr. Rolf Bösinger ist studierter und promovierter Wirtschaftswissenschaftler mit über 20-jähriger beruflicher Expertise auf dem politischen Parkett. Unter anderem wirkte er von 2005 bis 2012 in unterschiedlichen Bereichen im Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit. Zwischenzeitlich zog es ihn dann wieder in unsere Hansestadt zurück. Von 2012 bis 2015 war er Leiter des Planungsstabs der Hamburger Senatskanzlei und danach als Staatsrat der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation tätig. Seit 2018 zurück in Berlin war Dr. Rolf Bösinger dort erst Staatssekretär des Finanzministeriums und ist aktuell Staatssekretär des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Wir freuen uns sehr, dass er trotz seines vollen Terminkalenders heute Zeit für uns hat. Herzlich willkommen, Herr Dr. Bösinger.
Ja, moin, Frau de Buhr.
Herr Bösinger, wir fangen mal mit einer ganz einfachen Frage an für unsere Zuhörenden, und zwar, was genau sind Ihre Aufgaben als Staatssekretär im Bundesministerium für Wohnen, Städtebau und Bauen und an welchen Schwerpunkten arbeiten Sie derzeit?
Ja, bei mir ist es ein bisschen anders als vielleicht bei den anderen Kollegen. Ich habe ja ein Ministerium in Anführungszeichen übernommen, was im Aufbau begriffen ist. Das heißt, ich habe eine ganz spannende Aufgabe bekommen, ein Ministerium aufzubauen. Das muss man sich so vorstellen. Wir haben mit ungefähr 200 Beschäftigten hier angefangen. Jetzt haben wir das aufgebaut und kommen unserer Zielzahl 550 sehr, sehr nahe. Und das hat man nicht alle Tage und das macht das Besondere aus. Von der inhaltlichen Seite, aktuell ist das BauGB eines der Hauptprojekte, was wir haben. Das haben wir am 4. September ins Kabinett eingebracht. Und auch das ganze Thema der Wohngelddynamisierung, um einfach nur zwei Beispiele zu nennen. Aber das Portfolio ist eigentlich sehr, sehr breit. Das muss man einfach sehen. Aber das sind so die zwei Schwerpunkte, die wir aktuell haben.
Genau deswegen haben wir Sie ja auch eingeladen. Sie sind eigentlich mein erster Gast, der einmal die Bundesebene hier darstellt und die Erneuerungen auf der Bundesebene beleuchtet. Ganz spannend. Und deswegen wollen wir auch verschiedene Themen der Novelle des Baugesetzbuches mal beleuchten. Ich würde gerne mit einem Zitat anfangen. Und zwar, die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, die Verwaltungs-, Planungs- und Genehmigungsverfahren stark zu beschleunigen. Dadurch können private wie staatliche Investitionen schnell, effizient und zielsicher getätigt werden. Jetzt legt das BMWSB einen Referentenentwurf für eine Modernisierung des BauGB vor. Zitat Ende. Die Novelle des BauGB verspricht ja, Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, um schneller auf Wohnraumbedarf zu reagieren. Welche konkreten Maßnahmen zur Beschleunigung werden ergriffen?
Ja, ich will vier oder fünf Beispiele nennen. Zum einen haben wir den sogenannten Bauturbo, das ist die Änderung des 246 BauGB. Das gibt es schon in angespannten Wohnungsmärkten bei Flüchtlingsunterkünften. Und wir sind momentan in so einer schwierigen Lage auf dem Bau- und Wohnungsmarkt, dass wir sagen, wir müssen jetzt befristet diese Maßnahme auf den Weg bringen, um hier zu einer Beschleunigung zu kommen. Wir haben zum Zweiten, straffen wir die Umweltprüfung. Das heißt, wir schaffen sie nicht ab, sondern wir wollen es einfach schneller machen. Da geht es zum Beispiel darum, dass manchmal die Umweltprüfung bis zu 1000 Seiten stark ist. Und wir geben ja keine Vorgabe im Gesetz. Und wir sagen da durchaus, das kann ruhig weniger sein, ohne dass man dieses Instrument beiseite legt. Wir haben zum Dritten beschleunigt das Bebauungsplanverfahren durch Einführung von Fristen, was wir vorsehen. Und wir haben die ganzen Themen Bauleitplanverfahren. Das haben wir jetzt nicht im Baugebiet drin, sondern das haben wir schon vorgezogen im letzten Sommer auf den Weg gebracht, wo wir sagen, Baupläne können, sagen wir, die digitalen Baupläne ausgelegt werden und wir gehen weniger auf das schriftliche Verfahren und versuchen auch da beschleunigende Effekte reinzubringen. Das sind so die vier großen Punkte zum Thema Beschleunigung.
Wenn ich da nochmal nachhaken darf, dieser Bauturbo, den Sie ja gerade genannt haben, das ist ja ein Paragraph, um den es auch etwas Streit gibt. Also der geht ja nicht so locker durch wie ihre anderen Novellen. Also gibt es Verbände, die Bundesarchitektenkammer, Interessengemeinschaften, die einfach sagen, mit diesen Paragraphen werden eigentlich so diese Grundsätze der Bauleitplanung ziemlich angefasst und zerrüttelt. Also wie gehen Sie damit um, mit dieser Kritik?
Also zum einen, wir haben ja das Bündnis für bezahlbares Wohnen mit ungefähr 40 Stakeholdern. Dann sind auch alle mit drin, auch unter anderem die Architektenkammer, die Sie angesprochen haben. Wir haben zu denen gesagt, wir sind echt in einer besonderen Situation, weil durch die hohen Zinsen, durch die hohen Energiekosten, auch durch den Ukraine-Krieg haben wir eine massive Krise im Bau. Und wir haben durch verschiedene Maßnahmen versucht, jetzt schon seit 2,5 Jahren den Baubereich zu stabilisieren. Und dazu gehört für uns auch das Thema Beschleunigung. Wir haben gesagt, das ist jetzt keine Änderung für immer, sondern die Änderung ist befristet bis zum 31.12.2027. Und dann läuft es wieder normal weiter. Wir nehmen es ernst, was die Architekten sagen, aber wir sehen nicht die Befürchtung, dass es so Realität werden wird, weil wir einfach jetzt mehr Wohnungen bauen müssen, weil es da einfach eine hohe Nachfrage gibt und uns fehlen in Deutschland einfach genügend Wohnungen, um wieder zu bezahlbaren Mieten zu kommen.
Mir fällt gerade ein, vielleicht wissen unsere Zuhörerinnen gar nicht, was es eigentlich mit dem Bauturbo so auf sich hat. Also den Begriff haben Sie jetzt genannt, aber vielleicht erklären wir nochmal, das ist ein Paragraph, der in Kommunen angewandt wird, die mit einem angespannten Wohnungsmarkt zu tun haben. Also Hamburg gehört ja auch dazu und in diesen Wohnungsmärkten sollen die Regeln und Planungsanforderungen des Baugesetzbuches weitreichend vorübergehend ausgesetzt werden. Und Gegenstand der Zulassung könnten zum Beispiel sein die Errichtung eines Wohnhauses mit mindestens 6 Wohnungen, die Erweiterung, Änderung und Erneuerung eines zulässigerweise errichteten Wohnhauses, wenn hierdurch neue Wohnungen geschaffen werden oder vorhandener Wohnraum wieder nutzbar gemacht wird oder auch die Nutzungsänderung eines Gebäudes hin zum Wohnraum. Also das ist praktisch der Bauturbo und gerade, glaube ich, der erste Punkt, die Errichtung eines Wohnhauses mit mindestens 6 Wohnungen. Das ist, glaube ich, so der Schwerpunkt dieses Gesetzes, dass man sagt, man kann einfach auch ohne die Planungsanforderungen das genehmigen. Und da fürchten ja viele, dass zersiedelt wird, dass man nicht mehr weiß, was sie machen und dass einfach so dieses regelhafte Verfahren zu einem unübersichtlichen Zustand in den Gemeinden führt.
Ja, die Angst ist natürlich, dass man Quartiere bekommt wie früher, wie wir das hatten in Chorweiler oder wenn man Hamburg jetzt nimmt, Mümmelmannsberg oder Bild steht. Das ist aber jetzt, sag mal, wir sind einfach jetzt 40, 50 Jahre später. Da hat sich schon sehr vieles verändert, auch was Städtebau betrifft. Wir haben uns bei der Regelung auch an Hamburg gehalten, sage ich hier auch ganz offen, weil Hamburg hat als eine der ersten Kommunen damals bei der starken Flüchtlingsbewegung 2015-16 diesen 246 eingeführt. Viele andere Städte haben das dann auch übernommen. Und wir haben halt gesagt, wir sind jetzt in einer veritablen Krise. Wir wollen das einfach für 2 Jahre auch anwenden für angespannte Wohnungsmärkte. Aber dass es sich nochmal so entwickelt, dass so Quartiere entstehen wie früher, das sehen wir ehrlich gesagt nicht. Zumal Hamburg mit dem Oberbaudirektor Hoing und so einfach so eine starke Stellung auch hat, er als Oberbaudirektor, dass er das mit Sicherheit in der Form auch nicht zulässt. Insofern muss man sich da auch keine Sorgen machen.
Nee, ich habe mich ja nur schlau gemacht und mal das Ganze für und wieder durchgelesen und das war schon auffällig, dass die Architekten das schafft, das so sehr fürchtet. Kommen wir mal zum Thema bezahlbarer Wohnraum. Hamburg ist ja auch dadurch gekennzeichnet, dass wir einen angespannten Wohnungsmarkt haben, dass die Mieten sehr hoch sind. Wie kann diese BauGB-Novelle in Hamburg eigentlich greifen? Wir sind ja schon ein sehr dicht bebauter Raum. Schaffen Sie damit eigentlich die erforderlichen Mengen, die wir benötigen? Oder ist das noch ein Add-on an die zusätzlichen Erleichterungen, die Sie anstreben?
Na, ich glaube, dass wir das schon hinbekommen. Es ist ein Mix, den wir dann noch haben. Wir haben ja zum einen in Hamburg, wenn man denkt, Oberbillwerder als neuen Stadtteil, neues Stadtquartier, wo man ja Fläche auch hat, wo man eine Wohnbebauung vornimmt und gleichzeitig aber auch die Verdichtung vornimmt, die man eigentlich schon in Hamburg seit 2011 kennt. Das war ja auch damals der erste Punkt der Regierung von Olaf Scholz, dass man Dachgeschoss ausbaut, dass man aufstockt. Und wir haben jetzt auch nochmal, weil uns das erreicht hat, auch die Bebauung der zweiten Reihe einfach möglich gemacht. Es gibt ja in Hamburg ja viele Flächen, viele Grundstücke, die, sag mal, sowas auch ermöglichen können. Und man sieht das auch, wenn man durch Hamburg geht, dass es sehr, sehr stark auch zugenommen hat. Und wir haben auf der anderen Seite zum Beispiel den Handel, wie ich nenne da jetzt mal Lidl beispielsweise oder auch Aldi. Das sind ja meistens Flachbauten und wir haben jetzt mit dem BauGB ermöglichen wir, dass auch darauf Wohnbebauung möglich ist, weil wir auch wissen, dass Unternehmen wie die Schwarzgruppe, zu der Lilia auch gehört, jetzt mehr und mehr in den Wohnungsbau auch reingehen möchten. Und insofern ermöglichen wir da auch Wohnungsbau, also Verdichtung auch in der Stadt, ohne dass dadurch Flächen weggenommen werden. Das ist für uns eigentlich die intelligente Antwort einfach auf den zunehmenden Wohnmangel in den Großstädten.
Ja, das ist auch die richtige Strategie, wie ich finde. Hamburg hat ja auch die Strategie mehr Stadt in der Stadt. Also das ist ja das Thema Nachverdichten, Innenentwicklung, Baulücken schließen, in der zweiten Reihe bauen. Das ist ja jetzt viel leichter geworden. Hamburg hat aber auch die Strategie Stadt an neuen Orten. Und das sind unsere großen neuen Stadtentwicklungsgebiete, wo auch Oberbillwerder dazu gehört. Insofern, glaube ich, sind die Maßnahmen, die Sie jetzt auf den Weg bringen, passen die relativ gut in die Entwicklung von Hamburg, die als Kommune, als Stadtstaat ja zusehen muss, wie sie ihr Wachstum auf einer begrenzten Fläche auch organisieren muss, ne? Und wenn man Erleichterungen schafft, um Stadt in der Stadt noch mehr zu forcieren und noch mehr zu erleichtern, kommt es vielen auch entgegen, weil wir nämlich dadurch nicht zu sehr mehr in die suburbanen Stadtränder weichen müssen, wie wir es jetzt an 2, 3 Beispielen schon machen. Insofern sind wir über diesen Aspekt der Novelle sehr froh. Wir pflügen uns so ein bisschen durch die Novelle. Wir kommen nachher auch nochmal zu dem neuen Hamburg-Standard, von dem Sie sicherlich auch schon gehört haben. Aber noch bewegen wir uns auf Bundesebene. Und ein Kernelement der Novelle ist ja auch die Digitalisierung der Planungsverfahren. Können Sie unseren Zuhörenden mal erläutern, was alles in Zukunft digitalisiert werden soll? In der Bauverwaltung sozusagen, ne?
Ja, wir sind ja praktisch jetzt dran, dass wir den digitalen Bauantrag schon eigentlich seit längerer Zeit ausrollen wollen. Es ist so, dass es leider unterschiedliche Geschwindigkeiten innerhalb Deutschlands gibt. Manche Länder sind sehr, sehr weit. Da gehört Hamburg auch dazu, das ist so. Es gibt andere Länder, die da Schwierigkeiten insgesamt haben. Wir werden eigentlich jetzt versuchen, sage ich mal, bis Ende des Jahres alle Länder hinzukriegen, dass wir es bundesweit ausgerollt haben. Das ist die erste Phase. Dann sind wir in einer Phase, wo wir teilweise immer noch Pläne ausdrucken müssen, was nicht gut ist, sondern wir wollen eigentlich eine Komplettdigitalisierung auch haben. Das wird ab kommenden Jahr der nächste Schritt sein, dass man eine End-to-End-Digitalisierung auch durchführt und den Bereich BIM-Digitalisierung auch reingehen, damit man wirklich von Anfang bis zum Ende eine digitale Bauakte hat. Der Versuch, den wir machen, ist, alle 16 Länder unter einen Hut zu bringen. Und da ist die föderale Stärke, die Deutschland auch hat, manchmal auch eine Schwäche, weil man muss versuchen, alle 16 halt da runterzubringen und das klappt manchmal nicht so gut. Uns als Bund obliegt es halt wirklich auch alle 16 Länder zu überzeugen. Ich denke, das werden wir hinbekommen, aber es ist schon ein hartes Stück Arbeit.
Arbeiten denn alle 16 Bundesländer mit der gleichen Software?
Nein, das ist halt das Problem. Also man hat ja verschiedene Fachanbieter, so heißt es. Es gibt viele Bundesländer, die teilweise sogar in ihrem Land 4 verschiedene Fachverfahrenshersteller haben. Also es ist ein sehr bunter Teppich und eigentlich müssen wir aus dem bunten Teppich müssen wir einen machen. Und das geht aber nur, indem die anderen Länder merken, okay, wenn sie das jetzt machen, was die Mehrheit macht, ist es für mich günstiger. Und das ist Schritt für Schritt. Da sind nicht alle gleich da und schreien, hurra, wir sind dabei. Sondern es gibt welche, die lehnen sich zurück im Sessel und gucken mal, was die anderen Länder machen. Und wenn die sehen, oh, da sind jetzt 10, 12 Länder, die machen da was zusammen, dann wird es günstiger für mich. Dann stehen die auf und kommen mit. Und das ist so ein bisschen unser Punkt als Bundesregierung. Wir sind da so ein bisschen wie Dompteure im Zirkus, wo wir versuchen müssen, dass wir alle jetzt in den Käfig reinbekommen und müssen da so ein paar Versprengte dann auch immer wieder einsammeln. Ist unter anderem Bayern, ist oft da als Freistaat ein Stück weit auch, würde ich sagen, freischwebend. Aber ich glaube, das überzeugt am Ende auch Bayern, dass man da mit reingeht.
Ja, das ist lustig, das Bild, was Sie dargestellt haben, dass das wie so ein Zirkus ist. Ja, die digitale Bauantrag ist in Hamburg schon in Arbeit, aber wir arbeiten ja mit 3 Bezirken in Hamburg zusammen und aus allen Bezirken hört man, dass es scheinbar nicht so ein Selbstgänger ist, die Digitalisierung einzuführen. Sie haben sich alle auf den Weg gemacht, aber irgendwie hakt das da noch. Also ich verspüre noch keinerlei Beschleunigung durch diese Einführung, aber die sind ja auch noch auf dem Weg. Also Hamburg hat sich auf jeden Fall auf den Weg gemacht. Ja, mal abwarten, was daraus wird. Mit wie viel Zeitersparnis kann man eigentlich rechnen durch die Einführung der digitalen Bauakte? Was schätzen Sie?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich sag mal, die ganze Bauplanung geht ja eh sehr, sehr langsam. Also wir wünschen uns schon eine Halbierung eigentlich der Phase insgesamt, weil es teilweise, wir reden ja von Bauplanung, wenn ich jetzt, ich war vor 2 Wochen in Freiburg-Dietenbach, da wird ja auch ein ganz großes Stadtquartier errichtet mit 12.000 Wohneinheiten. Ich glaube 8.000 Wohneinheiten für 12.000 Einwohner, Entschuldigung. Aber die sind seit 10 Jahren dran. So, und jetzt haben sie die Erschließung begonnen und dann wird jetzt auch dann mit dem Bau begonnen. Ich glaube schon, dass wir mit der digitalen Bauplanung schon zu einer Halbierung insgesamt hinkommen werden. Es obliegt aber auch immer den Städten selber zu schauen, inwieweit, wie schnell sie auch diese digitale Bauleitplanung dann umsetzen können und digitale Bauakte haben. Das ist nicht einfach, aber es ist halt auch eine Win-Win-Situation für die Städte, denn man hat ja auf der einen Seite den Fachkräftemangel und sagt, man bekommt nicht genug Personal. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer Aufgaben, die warten und die erledigt werden müssen. Mit der Digitalisierung kann man beides auch in relativ kurzer Zeit erledigen. Und insofern müssen die Gemeinden einfach erkennen, dass dieses Mehr, was ich am Anfang reinstecken muss, das ist sicherlich kein leichter Prozess, sich am Ende des Tages auszahlen wird. Dadurch, dass ich Personal in Anführungszeichen einsparen kann, ich bekomme es momentan eh nicht, weil die Fachkräfte fehlen, aber gleichzeitig auch solche Projekte schneller voranbringen kann.
Mhm. Also bitte nicht noch mehr Personal einsparen in den Bezirken. Also dann geht, glaube ich, gar nichts mehr. Ich glaube eher, dass die noch mehr Personal benötigen, um die vielen Bauthemen zu organisieren. Aber die digitale Bauplanung ist auf jeden Fall, finde ich, richtig gut. Und Sie meinen wahrscheinlich den digitalen Bauantrag, aber auch die digitalen Bebauungspläne. Also alles, was sich darum herum entwickelt, soll irgendwann mal digital sein.
Genau, wir haben insgesamt bei der Bundesregierung konkret 18 Projekte. Das ist vom Personalausweis bis zum digitalen Bauantrag und zum Thema Wohngeld, wo wir als Bundesregierung sagen, hier müssen wir bis Ende 2024 eigentlich mit der Digitalisierung so weit sein, dass wir es dann im zweiten Schritt komplett end-to-end letztendlich auch haben. Das sind so die wichtigsten Bereiche, die wir mal als Bundesregierung sehen.
Mhm. Wann soll dieser Digitalisierungsprozess abgeschlossen sein? Haben Sie seitens der Bundesregierung da eine Vorgabe gegeben?
Die ursprüngliche Vorgabe war bis 2022. Das heißt, die Bundesregierung hat ein Online-Zugangsgesetz auf den Weg gebracht. Das haben aber alle Länder nicht geschafft. Deswegen ist es nochmal um 2 Jahre verlängert worden. Das heißt, da endet das auch. Da haben wir aber nur einen Teil geschafft. Das heißt, wir haben zumindest erstmal die erste Phase digitalisiert. Dann geht es darum, dass, sag mal, alles, was digitalisiert wurde, nicht nochmal ausgedruckt werden muss. Also das heißt, man muss es dann praktisch bis zum Ende auch digitalisiert haben, sodass man das auch entsprechend verarbeiten kann und auch nicht mehr jetzt ausgedruckt vorgelegt werden muss, sondern nur noch digital weitergereicht und abgezeichnet werden muss. Damit erreicht man ja auch dann Geschwindigkeit und muss dann nicht mehr warten, bis alles dann letztendlich per Blatt und alles auf dem Tisch vorliegt. Das ist ja eigentlich auch das Problem.
Mhm. Wenn Sie mal so einen Blick nach Europa werfen, also über Deutschlands Grenzen hinaus, sind die anderen schneller als wir? Sind die schon weiter?
Ja, nein. Also es gibt natürlich immer wieder Estland, die litauischen Staaten, die relativ weit sind, die natürlich auch das Glück haben, dass sie klein sind und eigentlich auch die Zeit letztendlich genutzt haben. Ich sag mal, größere Wirtschaftsnationen wie Deutschland, Frankreich, Italien tun sich da immer ein bisschen schwerer. Aber wir müssen klar für Deutschland sagen, wir haben das sehr lange laufen lassen und sind zu spät eingestiegen, haben eigentlich, sage ich mal, auch gedacht, es läuft alles super, wir sind wirklich toll, aber haben einfach nicht gemerkt, dass andere Staaten in der Hinsicht bei Digitalisierung an uns vorbeigezogen sind. Das müssen wir so sehen und wir müssen jetzt nicht nur im Bereich Digitalisierung, sondern auch in anderen Bereichen, was das Thema Infrastruktur betrifft, auch was das Thema Elektromobilität betrifft, müssen wir jetzt sozusagen stärker vorangehen, weil wir einfach in den letzten Jahren nicht agiert und auch reagiert haben.
Deutschland muss Geschwindigkeit aufnehmen bei diesen Themen, ne? Weil wir können das ja, wir müssen nur ein bisschen schneller werden.
Ja, ich sag mal, wenn man die Geschichte sieht Deutschlands, wir haben vor 20 Jahren hatten wir die Agenda 2010, da gab es ja schon mal eine ähnliche Diskussion, die wir auch jetzt haben, dass Deutschland der kranke Mann Europas ist und alles ganz schlimm. War es auch zu der Zeit, aber was Deutschland einfach kann, ist dann auch den Schalter umzulegen. Das passiert momentan. Deutschland typisch ist aber auch, wir brauchen erstmal so 2-3 Schläge, würde ich mal sagen, so auf den Hinterkopf, bis wir merken, okay, jetzt wird's Zeit. Ich glaube, das hängt auch ein Stück weit mit Deutschland zusammen. Es gehört, glaube ich, auch zu unserer Mentalität, dass wir vielleicht erstmal sehr lange abwarten, aber wenn es dann soweit ist, dann doch relativ schnell reagieren.
Hört sich auf jeden Fall gut an. Hoffnungsfroh. Kommen wir mal zum Thema Klimawandel. Die Novelle betont die Bedeutung von Klimaschutz und Klimaanpassung im Städtebau. Das ist ja auch ein Schwerpunkt der Novelle. Eröffnen sich eigentlich für eine Stadt wie Hamburg noch zusätzliche Möglichkeiten, um den Klimawandel aktiv in der Stadtplanung zu berücksichtigen? Also was wir schon machen, ist, wir erhöhen die Deiche, wir machen Regenwasserinfrastruktur, wir machen alles das, um diesen Klimaschutz und Klimaanpassungsstrategien zu forcieren. Gibt es in der Novelle noch mehr Möglichkeiten?
Ich sag mal so, die Novelle setzt was ein, was teilweise Städte wie Hamburg oder auch Stuttgart oder Heidelberg oder andere Städte schon teilweise auf den Weg gebracht haben oder aufbringen. Hamburg hat ja so ein bisschen einen Startschuss gemacht bei der IBA, die damals in Hamburg war, wo man sich überlegt hat, wie kann Stadtentwicklung, Stadtquartiere der Zukunft, wie können die insgesamt aussehen? Hat vieles schon, was den Städtebau betrifft, eigentlich da ein Stück weit auch mit übernommen. Aber es geht natürlich in Zukunft auch darum, noch also mehr Grün sozusagen bei neuen Stadtquartieren mitzudenken, Schwammstädte zu errichten, um, ich sag mal, die Folgen des Klimawandels auch besser aufzufangen. Jetzt ist Hamburg auch eine sehr, sehr grüne Stadt und das war schon immer auch Teil der Hamburger DNA und daran zu denken, in vielen anderen Städten ist es nicht der Fall. Und insofern, wo man schon immer noch sehr starke Versiegelung auch sieht, wo man einfach auch nicht dran denkt, dass da eigentlich auch mehr Grün dazugehört, weil in dem Fall man einfach, wenn die Temperaturen im Sommer extrem hoch sind, doch auch Räume schafft, wo die Temperaturen angenehmer sind. Genauso, was das Thema jetzt Anpassung betrifft an Starkregen. Da gibt es sicherlich Punkte, die Hamburg da auch mitnutzen kann über das Baugebiet und mitnehmen kann. Aber ansonsten, Sie haben es ja angesprochen, was das Thema Hochwasser betrifft. Das sind Städte wie Hamburg, die das einfach jährlich haben durch die Flut der Elbe natürlich auch entsprechend gut vorbereitet. Da sind andere Städte, die ja was machen müssen. Beispiel jetzt, was in Bayern gewesen ist vor wenigen Wochen, wo ja auch zahlreiche Städte überschwemmt waren durch die Steigung der Flüsse. Die müssen sich jetzt überlegen, dass sie spezielle Überschwemmgebiete schaffen, um auch in solchen Situationen entsprechend reagieren zu können. Und da ist das neue Baugebiet schon auch ein Ansatzpunkt, um das auch entsprechend umzusetzen.
Also mein Eindruck ist auch, dass Hamburg bei diesem Thema ganz gut unterwegs ist, weil wir das einfach auch so eine geübte Praxis ist, mit diesem Thema umzugehen auf verschiedene Möglichkeiten. Ein Thema, was zusätzlich aufgeschrieben wurde in diesem Bereich, ist das Thema der Multikodierung. Das haben Sie in der Novelle auch aufgegriffen. Damit ist gemeint, dass eben im Kontext eines Starkregenereignisses auch Flächen überflutet werden können, die eigentlich nicht für Regenwasserrückhaltung gedacht sind. Also wenn wir das Wasser steigt durch viel Regen, dann könnte auch mal ein Sportplatz als Rückhaltebereich dienen. Also das haben wir in Oberbillwerder auch so gedacht. Multikodierung ist auch möglich, aber dann kommt es dann doch auch immer wieder in die Verwaltungsscheren, die dann sagen, ja, wenn das Wasser da rüberlaufen darf, wer richtet denn den Sportplatz wieder hinterher? Und dann sind wir ganz schnell wieder bei Klein-Klein, wo es dann wieder geht, wer muss welches Portemonnaie öffnen und dann geht es gar nicht und dann ändern wir wieder die Rahmenparameter, den Abflussbeiwert und was und so weiter. Also ich glaube, es gibt sehr viel innovative Ideen und man muss sehr viel Energie und Aufwand betreiben, bis diese Ideen dann tatsächlich auch bis in der letzten Verwaltungseinheit dann auch so umgesetzt wird.
Ich glaube, dass, sagen wir, Sie sprechen was an, was man sehen muss, was man, glaube ich, aber auch dann Kommune für Kommune dann auch entsprechend reagieren muss. Anders als früher haben wir nicht mehr diese langen Zeiträume, wo wir Recht und Verwaltung anpassen können. Wir müssen heutzutage viel, viel schneller reagieren. Das ist auch eine Aufgabe der Verwaltung und ich glaube, man muss auch proaktiv auch entsprechend für schon Dinge vorwegnehmen. Und ich sage jetzt einfach auch mal so, weil es ja auch ums Wachstum der Städte geht und wie gehen Städte damit um mit den neuen Herausforderungen. Man muss schon auch so ein bisschen Dinge in der Zukunft vorwegnehmen. Und ich würde jetzt mal sagen, die Städte, die das am besten machen, werden auch am stärksten oder am weitesten vorne liegen. Und das ist ja auch mittlerweile ja auch für Städte auch eine Standortfrage, was Ansiedlung betrifft von Wirtschaft und anderen Bereichen. Die gucken sich das auch alles sehr genau an. Ist eine Stadt lebenswert? ist sie zukunftsausgerichtet, was bietet sie mir an? Und insofern obliegt es auch den Städten und Kommunen entsprechend zu reagieren. Und da wird sich auch vom Berufsfeld, von allem, wird sich da auch sehr vieles verändern in den nächsten Jahren. Das muss man so sehen. Es betrifft nicht nur die Wirtschaft, Automobilbereich beispielsweise oder Stahlbereich, sondern es betrifft auch die Verwaltung, wo man ganz anders sich auf Prozesse einlassen muss, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
Genau. Wer treibt diese Prozesse voran? Ist das auch die Bundesregierung oder macht es auch jedes Land für sich?
Nein, das macht jedes Land schon für sich. Ich meine, die Bundesregierung, wir machen das für uns auch ein Stück weit, indem wir einfach andere Verwaltungsformen haben, Teambuilding, übergreifende Zusammenarbeit und da das auch entsprechend neu ausrichten. Der Fachkräftemangel bringt das ohnehin mit sich. Aber das ist auch Aufgabe jeder Kommune, also auch zu sehen, wie schaffe ich da, wenn man so schön sagt, Synergieeffekte und wie komme ich da auch besser und schneller auch voran.
Mhm. Ja, das stimmt. Also letztes Thema aus der Novelle jetzt, und zwar geht es um die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger. Die geplante Novelle sieht eine Straffung der Beteiligungsprozesse vor. Was genau ist vorgesehen?
Also Beteiligung immer, da sind wir auch dabei. Es geht ein bisschen darum zu schauen, kann man manche Prozesse einfach abkürzen von der Zeit her. Also, dass man einfach auch Zeit spart, weil es ein Stück weit auch um Beschleunigung geht. Aber auch, dass man auch weniger Bürokratie dann auch hat, was ich ja vorhin auch ein bisschen gesagt habe bei dem Thema Überprüfung von Umweltfragen. Man kann auf der einen Seite 1000 Seiten abgeben, es kann aber auch weniger sein. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt, den man da an der Stelle sehen muss. Aber es ist nicht so, dass wir da jetzt irgendwie Bürgerbeteiligung irgendwie eingrenzen wollen, sondern wir wollen es einfach besser verzahnen, als es bisher der Fall ist. Und greifen da auch wieder auf praktische Umsetzungen zurück, die manche Städte auch vorleben und auch schon bei solchen Verfahren auch vorexerzieren, die auch Vorbilder sind für kleinere Kommunen, die vielleicht dann auch große Bauprojekte haben und die dann auch sehen können, wie machen die Großstädte das. Ne?
Ja, da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Jetzt verlassen wir mal die Bundesebene und werfen einen Blick nach Hamburg. Hamburg, wie Sie selber ja auch wissen, ist immer sehr ambitioniert in der Stadtentwicklungspolitik und setzt auf Trends. Derzeit arbeitet die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen einer Strategie zum kostenreduzierten Bauen und will Ende des Jahres einen sogenannten Hamburg-Standard vorgeben, und zwar mit dem Ziel, die Baukosten zu reduzieren. Und die Maßnahmen, die ergriffen werden, ist einmal diese Komplexität der DIN-Norm zu reduzieren. Dann sollen Prozesse beschleunigt werden und Managementaufgaben optimiert werden. Also das Ziel ist, die Baukosten zu senken. Die sind ja derzeit bei uns in Hamburg 4.500 € pro Quadratmeter mit Mieten von 18 €. Die sollen gesenkt werden auf 3.000 € pro Quadratmeter, Mieten von 12 € pro Quadratmeter. Haben Sie das schon in der Presse gelesen? Das war ja letztens großer Artikel bundesweit, was Hamburg da vormacht. Mhm. Das Wilhelmsburger Rathausviertel, das ist ja ein Projekt der IBA Hamburg, soll auch Modellquartier werden. Also wir wollen in dem Modellquartier diese gesamte Initiative, die Hamburg jetzt auf den Weg gebracht hat, den Hamburg-Standard wirklich auch im Reallabor umsetzen. Ist das eigentlich, also es gibt es ja noch nicht, aber Ende des Jahres wollen wir damit durch sein, ist das eigentlich ein Modell, was theoretisch auch auf Bundesebene ausgerollt werden könnte?
Also die Gesamtanalyse ist richtig. Wir haben das im Bündnis für bezahlbares Wohnen, was wir seit fast 3 Jahren jetzt haben, auch schon besprochen, das Thema einfaches Bauen. Also wir reden da immer so von diesem ganzen Schlagwort Gebäudetyp E, wo wir einfach sagen, wir müssen versuchen, als Ziel erstmal die Baukosten zu senken. Wir haben damals 2 Wege da auch festgelegt. Das eine ist, dass man mehr und mehr über serielles und modulares Bauen geht. Da kommen im Übrigen auch diese 3.000 € pro Quadratmeter her, weil wir als Bund mit dem GdW so einen Rahmenvertrag geschlossen haben mit insgesamt 20 Unternehmen, die im seriellen Bau unterwegs sind. Und diese Unternehmen haben Baukosten im Schnitt von 3.000 € pro Quadratmeter. Daran angesetzt hat sich dann auch die Frage, wie bekommen wir jetzt eigentlich den frei finanzierten, also den anderen Baubereich, also der jetzt nicht seriell baut, eigentlich mehr in Richtung 3.000 € pro Quadratmeter. Da war die Feststellung auch, wir müssen uns das mal genauer anschauen, weil sich über die Jahre hinweg Entwicklung ergeben hat bei Normen, wo es auch heißt, die sehr kostspielig sind, ob man da auch ein Stück weit unterhalb des Standards auch was machen kann. Und wir haben jetzt als Haus, unser Haus hat eine Leitlinie sozusagen auf den Weg gebracht, wie man einfacher bauen kann, wo man sich auch dran orientieren kann. Und das Bundesjustizministerium wird eine entsprechende Änderung des BauGB auf den Weg bringen. Das soll entweder noch in diesem oder Anfang kommenden Monats ins Kabinett eingehen und soll eigentlich bis Ende des Jahres dann auch durch sein, weil es einfach schlicht und einfach um die Haftungsfrage geht und das soll geklärt werden. Und daran hat sich jetzt angeschlossen eine Debatte in den Ländern. Das ist in Bayern so, Schleswig-Holstein hat schon was vorgelegt und Hamburg legt jetzt praktisch seinen neuen Standard vor. Das ist insgesamt sehr zu begrüßen, weil das Thema Baukosten ist das alles Entscheidende, was momentan, sagen wir, der Hemmnisfaktor ist für weiteren Neubau von Wohnungen. Und wenn, sagen wir mal, in den Ländern das zur Folge hat, dass die Baukosten pro Quadratmeter sich reduzieren, unterstützen wir das und begrüßen das auch. Vielleicht kann man am Ende, und das ist jedes Land ja auch ein Stück weit auch ein Labor, dass man sagen kann, man macht dann bei dem Thema Gebäudetyp E, wenn ich das nennen darf, einfach so eine Art Musterbauordnungsausrichtung, wo man sagt, da gibt es ganz zentrale Punkte, die bundesweit geregelt werden. Und das, was die Länder für sich brauchen, weil jedes Land ja doch dann unterschiedlich ist, können die selbst regeln. Wenn wir dahin kommen, begrüßen wir das sehr. Und insofern ist die Initiative von Hamburg da auch sehr zu begrüßen, die da kommen wird.
Genau, die werden wir auf der Expo in München auch nochmal vorstellen, zusammen mit Ihrer Ministerin. Dort werden wir das schon mal ausrollen, wie der Weg sein könnte. Sie haben ja als Bundesministerium auch diese Leitlinie einfach bauen aufgeschrieben, entwickelt. Die habe ich auch durchgelesen. Die ist sehr gut, weil die viele Beispiele auch praktisch umsetzt. Wie kann man dieses Thema Haftung neu regeln? Was kann man weglesen? Wie gibt man jedem mehr Sicherheit, wenn man Sachen weglässt, die eigentlich die anerkannten Regeln der Technik vorschreiben? Also ich glaube, das ist eine auf zivilrechtlicher Ebene eine sehr gute Vorlage. Das finde ich richtig gut, weil man kann sie einfach anwenden sozusagen. Und ich glaube, die Hamburger Initiative kann das sehr gut ergänzen, weil wir auch alle DIN-Normen einmal durchführen und aufschreiben, welche einfach nicht mehr umgesetzt werden müssen. Und das ist auch eine Orientierung für alle, die am Bau beteiligt sind, also die, die ausführen, aber auch die genehmigen müssen. Die können ja auch da reingucken und sagen, ach ja, das braucht man gar nicht mehr, abgehakt, genehmigt, ne? Und insofern ist das für alle Baubeteiligten, schaffen wir dann eine sehr gute Grundlage, um später auch im frei finanzierten Wohnungsbau kostengünstiger zu bauen. Weil der geförderte Wohnungsbau, der läuft in Hamburg, da hat der Bund ja auch sehr viel Fördermittel bereitgestellt. Also das wird in Hamburg auch gut umgesetzt, aber es hakt so ein bisschen im frei finanzierten Wohnungsbau, aber auch bei den alten Genossenschaften, die auch nicht mehr bauen wollen, weil die das mit ihren Mieten gar nicht mehr refinanzieren können, die Baukosten. Insofern.
Ja, genau. Ich sag mal, der Punkt ist ja, von der Debatte her ist es ja nicht so, dass es um die Abschaffung der Normen geht, sondern wir haben, was Sie halt festgestellt haben, ist, dass es ein bisschen, wie würde ich das sagen, Fett angesetzt hat. Also wie, was Sie auch schon gesagt haben, viele Normen braucht man heutzutage auch nicht mehr, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es so ein bisschen auch, wir haben ein starkes Sicherheitsbedürfnis, wollen am liebsten auch alles regeln, dass man alles geklärt hat. Aber ein Stück weit hat man darüber vergessen, dass man ja auch dann noch was bauen muss und diese Normen und auch andere Regelungen haben schon ein Stück weit dazu geführt, dass wir uns das Ganze, sag mal, so aufgebaut haben, dass wir nicht mehr in der Geschwindigkeit bauen können und auch vielleicht auch nicht mehr zu den Kosten. Und insofern ist es, glaube ich, richtig, sich das alles nochmal ganz genau anzuschauen und auch zu schauen, was brauchen wir noch und was können wir einfach weglassen. Und insofern ist diese Initiative genau richtig.
Wir sind ja Quartiersentwickler, das heißt, wir bauen nicht selber, sondern vermarkten die Grundstücke an Investoren, die später darauf bauen. Also wir schaffen nur die Voraussetzungen fürs Bauen und sind auch nicht gebäudescharf unterwegs, sondern entwickeln ganze Quartiere. Und wir haben ja viele große Quartiere, eben auch Oberbillwerder. Das sind sogenannte Zukunftsquartiere und wir setzen eigentlich, Sie waren jetzt in Freiburg-Dietenbach, hatten Sie gesagt. Das ist auch so ein großer Maßstab. Es gibt jetzt bundesweit Quartiersentwicklungen, die so einen Maßstabsprung machen, weg von klein-klein hin zu groß. Und wir in Oberbillwerder sind auch dabei und setzen auch Maßstäbe. Wir müssen ja nicht nur planen, wir müssen ja eigentlich auch diese sogenannten Zukunftsquartiere mal irgendwann auf den Boden bringen. Wir müssen mal irgendwann in die Umsetzung kommen. Haben Sie eigentlich eine Idee, wie man so eine Umsetzung oder so einen Innovationsprozess auch bundesweit unterstützen könnte? Oder ist das nicht Ihr Metier?
Na, sagen wir so, wir haben verschiedene Programme, die wir reinnehmen können oder geben können, wo wir das unterstützen, so Förderprogramme. weil es ja schon ein Stück weit jetzt Dietenbach beispielsweise hat sich vorgenommen, 50% sozialer Wohnungsbau zu machen, 50% frei finanziert. Da kann man natürlich, sagen wir mal, unsere Gelder im sozialen Wohnungsbau auch ein Stück weit nutzen. In Oberbillwerde wird es sicherlich auch so sein, weil Hamburg ja immer die Ein-Drittel-Zwei-Drittel-Regelung gemacht hat. Das sind so Programme, wo wir das dann auch fördern, wo wir dann reingehen können. Aber ansonsten ist es dann doch eher, sagen wir mal, Aufgabe der Kommunen oder der Städte vor Ort, das Ganze voranzubringen. Wir haben zum zweiten Thema Städtebauförderung mit Städtebaufördermitteln, wo man auch entsprechend, die man abgreifen kann, die wir verteilen an die Länder und die dann auch eingesetzt werden können. Damit versuchen wir dann auch, sagen wir, Quartiersentwicklung auch ein Stück weit zu steuern. Und auch jetzt, sagen wir mal, aktuell, weil es um das Thema kommunale Wärmeplanung geht, haben wir als Bund gesagt, wir unterstützen das bei der Wärmeplanung insgesamt mit 500 Millionen bundesweit. Das heißt, die Länder bekommen auch Gelder vom Bund und geben das dann auch weiter an die Kommunen. Da sind wir tätig. Wir können aber nicht jetzt, weil wir die Kompetenz nicht haben, jetzt alles an uns ziehen, ne, und sagen, jetzt machen wir das zentral, so wie Frankreich das ja auch gerne macht als Zentralstaat. Das können wir nicht. Das einfach ist ja auch die föderale Struktur in Deutschland und der Baubereich und die Umsetzung ist dann schon Aufgabe der Länder.
Ja, ja, das stimmt schon. Wir profitieren ja selber auch als IBA Hamburg von den Förderprogrammen des Bundes. Wir sind beim BBSR mit unserem Innovationsprojekt Mobility Hubs auch drin und haben da auch Fördermittel bekommen, was uns auch sehr geholfen hat, so innovative Gedanken einfach mal mit etwas mehr Geld intensiver denken zu können. Und uns die Zeit und die Ressource hatten wir durch den Bund, hat uns auch sehr geholfen. Also insofern gibt es da schon eine Verschränkung zwischen Kommune und Bund, die wir auch aktiv nutzen. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Wir haben uns gerade nochmal die Quartiersentwicklung in Hamburg angeschaut und haben eigentlich immer so am Ende unseres Podcasts nochmal so einen Ausblick und diskutieren eigentlich so das Thema Zukunftsfähigkeit in der Stadtplanung. Auch ja, was so die Merkmale einer Zukunftsfähigkeit sind. Was schätzen Sie denn an? Welche drei Merkmale einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung braucht man und welche Instrumente sind geeignet, um diese Aspekte auch zu fördern und langfristig zu sichern? Also es geht so um die Zukunftsfähigkeit von Stadtentwicklung. Das ist ein bisschen, ich gebe zu, ein bisschen global gefasst die Frage, aber vielleicht fallen Ihnen ja drei Merkmale ein.
Also das eine ist, glaube ich, wenn ich das an dem Thema, die Diskussion ist ja überall 15 Minuten statt, sehe, dass man versuchen möchte, ja wohnortnah auch, was das Thema Arbeit betrifft, hinzubekommen. Kita-Platz, gleichzeitig auch Einkaufsmöglichkeiten. Das ist, glaube ich, sehr stark zu sehen. Dann die Frage Mobilität. Ich glaube, da ist, das merkt man gerade bei den Großstädten wie Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München, wo man durch sogenannte, in Hamburg nennt man ja Switch, ineinandergreifende Mobilität auch zulässt. Und das wird natürlich auch stark um Innenstadtentwicklung gehen. Ich glaube, so die Zeit, wo, sagen wir mal, die Innenstädte komplett voll sind mit Großhandel, Geschäften, aber niemand drin wohnt in den Innenstädten, die ist vorbei. Ich glaube, es wird mehr und mehr auch eine andere Innenstadtentwicklung geben müssen. Belebter, auch wieder, sag mal, bezahlbarer Wohnraum, dass Leute da leben können und dass Innenstadt wieder erfahrbarer wird. Das wird das letztendlich auch, sagen wir, eine Zukunftsentwicklung in den Städten sein. Wir haben ja so ein Programm aufgelegt zur Innenstadtentwicklung, wo wir erstmal 300 Städte fördern und wo wir aber auch alle anderen Städte noch auffordern, sich da genau anzuschauen, was die Städte machen, dass wir das über Plattformen veröffentlichen und wo jeder dann seine Entwicklung dann auch ein bisschen aussuchen kann, auf was er da umsetzen möchte. Das kann schon sein, dass es da auch, was das Thema Städtebauförderung betrifft, dass wir da auch irgendwann mal eine Umstellung haben werden und mehr in diese Entwicklung reingehen.
Ja, das finde ich interessant.
So würde ich das sehen. Ja. Das ist so ein bisschen die Zukunft, die wir sehen.
Finde ich absolut richtig. Also so diese Themen, was wir alle schon, was geübte Praxis ist, ist 15 Minuten statt. Wenn wir neue Quartiere entwickeln, haben wir immer dieses Thema, was wir durch kurze Wege, gute Nutzungsmischung und so weiter umsetzen. Mobilität denken wir auch immer gleich mit. Also wie kann man am besten den Umweltverband stärken? Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden? Innenstadtentwicklung ist jetzt nicht direkt Thema der IBA Hamburg, aber man sieht es ja als Stadtplanerin, was mit den Innenstädten bundesweit so vor sich geht. Und ich glaube wirklich, da haben sie einen sehr guten Schwerpunkt und einen richtigen Schwerpunkt gesetzt, dort mehr Power und mehr Druck reinzusetzen, dass das Thema mal anders organisiert wird, anders gedacht wird und Innenstädte andere Attraktionen anbieten, damit man auch hingeht. Das hatte ich im letzten Podcast auch gesagt, man braucht da auch nicht mehr diese großen globalisierten Einzelhandelsketten, H&M und wie sie alle heißen. Das ist nicht der Magnet, weshalb man da hinzieht, sondern Innenstädte haben vielleicht eine andere Qualität durch gute öffentliche Räume, durch Orte, wo man sich trifft, wo man schöne Gastronomie hat, wo man flanieren kann und so weiter. Also ich finde das ein sehr interessantes Thema.
Vielleicht, wenn ich darf, noch einen Punkt, um das auch zu beschleunigen. Wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich im März ein Programm auflegen, wo wir nennen es intern Gewerbe zu wohnen, also wo wir wirklich auch leerstehende Räume, und das ist ja seit Corona und jetzt auch seit Verstärkung des Onlinehandels, stehen halt viele Geschäftshäuser auch leer in den Innenstädten, dass wir sagen, okay, wir wollen diesen Bestand, diese Gewerberäume umwandeln und wollen damit Wohnraum schaffen. Und das wird auch so sein, das wird man auch sehen, es wird auch in den Städten Büroräume, Gewerberäume, die entstehen, das ist nach Corona, haben sich die Bedarfe nochmal ganz anders entwickelt. Mit Homeoffice und so sind viele Leute eher zu Hause und arbeiten da. Man braucht doch nicht mehr diese Vielfalt an Büroräumen, sondern man hat dann auch mehr Raum, den man umwidmen kann zu Wohnräumen. Und insofern werden sich auch Städte, Innenstädte und sagen wir mal auch diese ganzen Kreise, die sich um die Innenstädte dann ziehen, werden sich da auch nochmal anders entwickeln müssen. Und das ist eigentlich die Zukunftsaufgabe, die wir sehen.
Ja, eine spannende Zukunft, wie ich finde. Herr Bösinger, zum Abschluss noch eine persönlichere Frage. Was ist Ihr persönliches Ziel als Staatssekretär? Welche Maßnahmen und Ziele Ihres Ministeriums liegen Ihnen persönlich am meisten am Herzen?
Naja, ich bin mit dem Auftrag hier reingegangen, 400.000 Wohnungen gebaut werden. Wir werden die Zielzahl leider nicht erreichen, aufgrund verschiedener Änderungen der Rahmenbedingungen. Das ist sehr bedauerlich, sage ich mal. Aber es ist einfach ein Thema, was den Leuten unter den Nägeln brennt. Wir brauchen Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum. Das ist nicht nur Neubau, das ist auch Bestand, das sage ich auch ganz klar. Und das ist weiterhin mein Ziel. Ich werde es nicht in dieser Legislaturperiode erreichen, aber ich werde trotzdem alles daran setzen, dass wir es schaffen werden. Und davon werde ich nicht lassen.
Vielen Dank für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke in Ihr Tätigkeitsfeld.
Ja, vielen Dank.
Bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt neu bauen erscheint alle 4 Wochen. Sie dürfen den Podcast gerne weiterempfehlen, abonnieren und auch bewerten. Und wenn Sie sich für die Themen und Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns einfach auf X und Instagram oder schauen mal auf unserer Internetseite www.iba-hamburg.de vorbei. Mein Name ist Sabine de Buhr. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.